Ja, von mir auch nochmal einen schönen guten Morgen und bevor ich es vergesse, liebe Grüße auch von Tabea und den Kindern. Eigentlich wären wir als Familie gekommen, aber bei uns geht es auch gerade rum. Also beide Kinder krank, uns hat es auch ein bisschen erwischt, von dem her, ja, bin jetzt nur ein Sommer da, aber genau. Ja. Schön. Ich möchte auch nochmal ein Gebet sprechen. Ja, Jesus, vielen Dank nochmal für den Gottesdienst, vielen Dank für deine Einladung und ich bitte dich, dass das durchkommt in der Predigt, nicht meine Worte, sondern deine. Und sprich du, Herr, segne alles Reden und alles Hören. Amen. Ja, ich habe ein Bild mitgebracht, gleich zu Anfang. Genau. Wer weiß, wer kann sich da noch dran erinnern, ist mittlerweile schon, ich muss rechnen, 13 Jahre her, glaube ich, 2011, 29. April, also fast genau, Hochzeitstag, da fand diese Hochzeit statt. Der Prinz William aus dem englischen Königshaus heiratet seine Kate und natürlich einige, ich schätze mal, mehr Gäste, wie man vielleicht bei seiner eigenen Hochzeit hatte oder so. Ich glaube, über 2000 oder an die 2000 Gäste. Das muss man erstmal stemmen. Aber ja, weltweit haben diese Hochzeit über 2 Milliarden Menschen am Fernsehen oder bei YouTube verfolgt. Ja, eine Traumhochzeit. Und ich glaube, viele Menschen auf der Welt, eben das Interesse war groß. Viele Menschen vielleicht ja, feuchte Augen bekommen. Bei diesem romantischen Hochzeitsfest, eine königliche Hochzeit mit viel Prunk, mit viel königlichem Glanz, wenn man so will. Und so ähnlich liest sich auch oder lesen sich zumindest die ersten beiden Verse von unserem Text heute. Und ich möchte so Stück für Stück an dem Text entlang gehen. Es ist ein recht voller Text, ein Gleichnis von Jesus, die königliche Hochzeit in Matthäus 22, Vers 1 bis 14. Matthäus 22, Vers 1 bis 14. Und wer mitlesen möchte, der Text ist auch hier vorne. Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Es klingt ja eigentlich auf den ersten Blick, ja sehr romantisch, wie so eine Traumhochzeit, im Königshaus mit Kutschen, mit vielen Gästen, mit Prunk, mit einem meterlangen Hochzeitskleid und so weiter. Ja, sehr vielversprechend, sage ich mal, wenn man romantische Filme oder Bücher mag. Manch andere denkt schon, ui, das Bild zu viel Romantik. Aber ja, wir merken gleich, dass die Bibel, sie ist kein Märchenbuch, kein Klatschblatt aus dem Wartezimmer, sondern sie bringt uns sehr schnell wieder, ziemlich schnell wieder auf den Boden auch der Realität zurück. Nicht nur eine Traumhochzeit von weiß ich wo man gar nicht direkt beteiligt ist. Und ja, bevor ich eigentlich weiter in diesem eigentlichen Gleichnis, im eigentlichen Text weitergehen möchte, da lohnt sich zu schauen, wo steht denn dieses Gleichnis oder in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang erzählt Jesus dieses Gleichnis von der königlichen Hochzeit. Ja, und da befinden wir uns noch vor Ostern und Jesus, er war auf dem Weg nach Jerusalem. Da kommt der Einzugzug in Jerusalem. Aber Jesus aus dem Weg nach Jerusalem und da eben nicht nur, um einen Besuch zu machen, sondern wirklich auf dem Weg zu dieser großen, zu dieser ultimativen Einladeaktion zur Hochzeit, wenn man so will, am Kreuz auf Golgatha. Ja, und Jesus, er ist auf dem Weg und in gewisser Weise trifft er auch schon manche Hochzeitsvorbereitungen für diese königliche Hochzeit, in der es hier in diesem Gleichnis letztendlich geht. Und das ist dann Kapitel 21. Jesus, er bereitet wirklich handfest vor diese Hochzeit ja mit den Händen, wo es dann darum geht, um die Tempelreinigung, wo Jesus ja hart durchgreift gegen alles, gegen alle, die den Tempel, das Haus Gottes zu einer Räuberhöhle machen wollen. Er räumt im bildlichen Sinne wie so die Tische und die Stühle aus dem Weg und macht Platz für diese Hochzeit. Aber nicht nur mit den Händen, sondern auch verbal. Jesus erzählt zwei Gleichnisse, mit denen er ganz direkt und ganz offensiv die Pharisäer und Schriftgelehrten, die religiöse Elite angreift. und die ihn dadurch auch gleich aus dem Weg räumen möchte. Ja, wer es nachlesen möchte. Und die es betrifft, die sind auch direkt sehr betroffen oder getroffen, wenn man so will. Und sie möchten am liebsten Jesus aus dem Weg haben, sie möchten ihm den Mund verbieten. Aber ja, Jesus, der sich da, wie ich sage, noch gegen Angriffe, sagen wir, wehrt oder darauf antwortet, da ergreift Jesus jetzt selber das Wort, eben mit diesem Bild von dieser königlichen Hochzeit, und er setzt noch eins drauf. Anstatt ruhig zu sein, geht er noch mal mehr in die Offensive, kann man sagen. Und es ist keine romantische Geschichte, nur die Jesus diesen hier in dem Zusammenhang den religiösen Führern erzählt, halt eine nette Seifenoper, wenn man so will, sondern es ist wirklich eine ganz explosive Mischung. Und dieses Bild von dieser Traumhochzeit, wo vielleicht sich eben die Pharisäer und Schriftgelehrten sich wie, ja, so als Hauptteil in dieser Geschichte, in so einer Traumhochzeit vielleicht gesehen haben, ja, Israel durch Abstammung, durch gute Werke, sage ich mal, mit dem Messias an der Spitze, feiern sie im übertragenen Sinn diese Hochzeit. Aber Jesus, er stößt sie da wirklich von Kopf. Und er weiß auch, was das für Folgen hat, dass das eben letztendlich dazu führt, auch, dass er ans Kreuz gebracht wird, ganz kurz zusammengefasst. Und es fasziniert mich so, wie Jesus eben diese Gleichnisse gebraucht. Und an sich eben, wenn Jesus ein Gleichnis gebraucht, zum einen, wie simpel das aufgebaut ist, oder eigentlich wie einfach man denkt, das ist von mir halt, oder so ging es mir erst, dieser Text aus der Bibel, es geht um eine Hochzeit, es geht um einen König, der für seinen Sohn die Hochzeit ausrichtet und die Leute sind eingeladen und so weiter. Und trotzdem, je tiefer man gräbt und merkt, ui, da steckt so viel drin, das ist so ein reichhaltiges Gleichnis, ein Text auch, wo man gar nicht ans Ende kommt, wenn man mal anfängt zu graben. Und ja, das fasziniert mich aber eben an den Gleichnissen Jesu, wie er, ich sag mal ganz in einfachen Worten, die Dinge so tief auf den Punkt bringt. Und es lohnt sich immer wieder eben in Jesu Gleichnissen da nachzugraben. Aber hier eben der Fokus oder das, worum es in diesem Gleichnis hauptsächlich geht, das ist eigentlich in erster Linie nicht die Hochzeit selber oder der Sohn des Königs und so weiter, sondern ich denke, im Zentrum, da steht ein König. Da steht dieser König, von dem wir auch gesungen haben in den Liedern vorher, den wir angebetet haben. Dieser König, der eben zu einer Hochzeit einlädt, und es geht auch um Gäste, die nicht kommen wollen. Oder noch schärfer, die nicht einfach nicht nur kommen wollen, sondern die den König durch das Ausschlagen von der Einladung, durch ihr Leben einfach den König sogar verachten. Und es lohnt sich auch zu gucken, ja, was sagt mir dieses Gleichnis, was hat es mit mir zu tun? Und ich denke, wir dürfen uns ja zunächst mal dran freuen, dass da dieser König ist, der uns einlädt, dass wir einen König haben, der uns sieht, der sich auch um uns kümmert, auch in dieser Woche, dass wir wissen, wir dürfen vor unseren König treten, voll Mut, voll Freimut, wie wir es vorhin gesungen haben. Und dieser König ist unser König. Und ich möchte ja die Predigt gliedern, und ich habe gedacht, wie kann man sich's merken? Mir ist da dieses Kinderlied eingefallen, wir sind eingeladen zum Leben, wer es kennt. Und an den ersten Zeilen möchte ich so ein bisschen die Gliederung auch entlang gehen. Wir sind eingeladen zum Leben, unser Gastgeber ist Gott, ja Gott. Der erste Punkt, ja genau, wir sind eingeladen zum Leben. Ja, Jesus, er hat diese zwei Gleichnisse vorher im Tempel erzählt, und er steht noch immer und beginnt das dritte Gleichnis. Und ich lese nochmal die Verse 1 bis 3. Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Ja, der König lädt ein zu einem Hochzeitsfest in seinem Reich, und es tut Gott, das hat er getan durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, durch die ganze Bibel hindurch, sehen wir immer wieder, wie Gott Menschen, sein Volk, ja Menschen in der ganzen Welt einlädt und einlädt mich zu einem Hochzeitsfest. Und das tut er nicht einfach nur aus der Ferne, so dass man es nicht hören kann, sondern so nah, dass wir es hören und dass wir es verstehen können. Gott ist ein Gott, der uns einlädt, dass wir es verstehen können. Und wenn man da auf die Gästeliste schaut, da fällt einem auf, die Gäste im Gleichnis, die hören das nicht zum ersten Mal, zumindest nicht die am Anfang, sondern es sind geladene Gäste. Es sind Gäste, die schon eingeladen wurden. Die standen schon auf der Liste, die haben vielleicht schon gesagt, jawohl, wir kommen, wir möchten teilnehmen an dieser Hochzeit. Das heißt eben, die erste Einladung, sie ging schon raus, weil es eben lang gedauert hat, wenn man sich zurückversetzt in diese Zeit. Es hat lang gedauert, so eine Hochzeit vorzubereiten, vielleicht länger wie heute. Und es hat je nachdem Tage gedauert, bis man auch bei der Hochzeit angekommen ist. Die Gäste, sie haben schon im Kalender stehen, sie wussten schon, diese Hochzeit kommt. Und jetzt kommen die Boten und sagen, es ist soweit, bald geht's los, zieht die Feierkleider an oder zumindest packt sie ein und bringt sie mit. Und es ist Zeit, sich ja, in andere Kleider, sich in Schale zu werfen und sich konkret auf den Weg zu machen. Und man kann vielleicht so ein bisschen diese Spannung rauslesen, diese Vorfreude auch im Königshaus auf diese Hochzeit von dem Sohn. Und ja, diese Freude, diese Vorfreude, diese Spannung, die da ist. Und dann aber, es geht weiter in dem Text, so als würde man von dieser Live-Übertragung vom Königshaus in England rüberschalten auf einen ganz anderen Film, einen ganz anderen Film. Und da steht, aber sie wollten nicht kommen. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Ja, was für eine Enttäuschung in dieser Geschichte für den König, aber nicht nur das. Doch sie wollten nicht kommen, steht hier. Und Jesus, er benutzt hier so ein krasses Bild, dass jeder, der es gehört hat, gedacht, was ist da los? Was sind das für Leute, die da nicht kommen wollen? Jesus benutzt hier so einen krassen Gegensatz, dass die Leute gedacht haben, ja, das ist doch absurd. Das ist was überhaupt nicht geht. Das ist eine Unmöglichkeit, was sich die Gäste da erlauben. Und die Gäste, sie wollen nicht einfach nur kommen, wir haben halt was Besseres vor, sondern, ja, das drückt auch die Sprache oder der Text aus. Sie haben diese Einladung ganz hartnäckig abgelehnt, wirklich sich dagegen gestellt und sind dabei auch geblieben. Trotzig und stur, unverständig. Und trotzdem, wie reagiert der König? Er sagt nicht sofort, ja gut, dann ist es halt so, sondern der König, er reagiert, indem er ihnen noch einmal entgegenkommt, indem er sie noch einmal weiter einlädt. Da sandte er, Vers 4 geht es dann weiter, da sandte er nochmals andere Knechte und sprach, sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber achtete nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe, die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig und sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Ganz schön harte Worte und das von Jesus, das in der Bibel, stößt vielleicht auch ja manchen vor den Kopf, denkt, wie kann Jesus sowas sagen? Und da kommt es wieder raus, dieser Unbarmherzige, dieser König, der so nur auf die Gebote guckt, auf die Gesetze, der mich irgendwie gar nicht so das Bild von dem liebenden Gott, das man vielleicht hat. Und spätestens hier hat auch dieses Gleichnis vielleicht nicht mehr so viel zu tun mit so einer romantischen Hochzeitsgeschichte. Ja, weil es geht ja nicht um eine Einladung einfach nur zu einem Sommerfest oder so, sondern die Gäste, sie schlagen, bildlich gesprochen, die Einladung aus und die Einladung zum Leben. Und es wirkt so, anstatt diesem großen Hochzeitsmahl, das der König vorbereitet hat, da geben sich die Leute, die es ausschlagen, mit ein paar vertrockneten, leeren Windbeuteln zufrieden, die nicht satt machen können. Ja, und noch schlimmer, Sie verachten den König, indem sie andere Dinge, indem ihnen andere Dinge wie, ja, sei es der Acker, die Arbeit, die finanzielle Sicherheit oder was auch immer, weil sie das zu ihrem König machen und das wichtiger sehen als diese Einladung zu diesem Hochzeitsfest. Und dieses, aber sie achtete nicht darauf, ja, steht so ganz arg in diesem Gegensatz, in dem schreienden Gegensatz eigentlich zu dieser Sorgfalt, zu dieser Langmut, zu dieser Liebe auch, mit dem der König wirbt, mit dem der König einlädt. Und ich denke, Jesus, er geht hier auf einen Teil im Alten Testament ein, Sprüche 9, ich habe es gar nicht hier, aber ja, möchte ich kurz lesen. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, Sprüche 9, Abvers 1. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut und ihre sieben Säulen behauen. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und ihren Tisch bereitet. Sie sandte ihre Mägde aus, zu rufen, oben auf den Höhen der Stadt. Wer noch unverständig ist, der kehre hier ein. Und zum Toren spricht sie, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Verlasst alle Torheit, so werdet ihr leben, und geht auf dem Wege der Klugheit. Ja, verachte die Weisheit nicht. Letztendlich, wer die Weisheit verachtet, in anderen Worten gesagt, der verachtet es, so zu leben, dass Leben gelingt. Dass unser Leben nicht in Finsternis endet, sondern bei einem Hochzeitsmahl. Und hier die geladenen Gäste in dem Gleichnis, sie wollen nicht kommen. Bei manchen Gästen, da ist man manchmal froh, wenn sie nicht auftauchen oder wenn sie nicht kommen. Aber der König, er wollte genau mit diesen Gästen feiern, die er bewusst eingeladen hat, die er ja auf dem Plan gehabt hat. Er wollte feiern, hier mit seinem Volk Israel. Und Jesus eben, er spricht hier direkt die religiösen Führer aus dem jüdischen Volk an, die Jesus als den Messias, als den Sohn Gottes, als diesen Bräutigam ablehnen und die so den Menschen den Weg zur königlichen Hochzeit versperren. Aber ich denke, hier spricht Jesus mit diesem Gleichnis auch uns an, ganz persönlich, und er lädt uns ein. Er lädt uns ein zu dieser Hochzeit, er lädt uns ein in dieses Reich von diesem König. Er lädt uns ein zu diesem liebenden Vater, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtet. Und jeder, der kommt, ja, er kommt, weil er eingeladen wurde, weil er gerufen wurde. Die Einladung, sie gilt auch uns. Und ja, wir kommen nicht erstmal, weil es unsere eigene Idee halt war, sondern weil sich die Boten auf den Weg gemacht haben, weil sich Gott auf den Weg gemacht hat, uns einzuladen. Und wenn ich diese Einladung annehme, wenn ich sage, jawohl, ich möchte zu dieser königlichen Hochzeit kommen, dann befinde ich mich auf dem Weg zu dieser Hochzeit, dann bin ich auf dem Weg zu, ja, nicht nur in ein, wie soll ich sagen, starres religiöses System, in was Unpersönliches, ein Gott, der mich halt treibt oder sonst was. Nee, ich bin auf dem Weg, wir sind auf dem Weg, wenn wir Jesus nachfolgen, auf dem Weg zu einer königlichen Hochzeit, zu einem Hochzeitsfest. Und das eigentliche Fest, es steht noch aus, aber ja, wir befinden uns auf dem Weg. Und auch die Frage, die man sich vielleicht selber stellt, oder bin ich auf dem Weg? Bin ich auf dem Weg zu diesem Fest? Ja, und wenn ich sag mal, wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich dieser Einladung folge, Jesus hinterher, dem Boden hinterher, dann, dann folge ich dem mit jedem Bereich meines Lebens. Ist wirklich mein ganzes Leben, wie ich drauf gucke, ist es auf dem Weg zu dieser königlichen Hochzeit. Und es ist wirklich, habe ich gemerkt beim Vorbereiten auch, man redet so gerne über diese Hochzeit, man redet so gerne über das Fest, über den König, und das wirklich auch geht. Und trotzdem denke ich, ja, ist manchmal so schwierig, wenn man denkt, so die harten Worte, wie gehe ich mit denen um? Lässt man die vielleicht so ein bisschen unter den Tisch fallen oder geht es so drauf ein oder so? Aber ich glaube, Jesus, er hat sie auch ganz bewusst, sagt das sie uns oder stehen die da drin? Und ich denke, dieser Text, er enthält zum einen auch eine Warnung, aber auch ein Trost. Die Warnung eben, ja, es ist, ich kann nicht einfach nur kommen, wenn es mir passt, wenn der König ruft, wenn der König einlädt, dann ist es an uns, dem zu folgen, der Einladung zu folgen. Unser Hochzeitstag ist am 22. Juli. Wer am 23. kam, damals also geheiratet haben, der kam zu spät. Da hat es dann nichts mehr gebracht. Wir haben zwei Gäste, die waren an der falschen Martinskirche. Wir haben in Ebing in der Martinskirche geheiratet. Und zwei Gäste sind nicht aufgetaucht. Es hat sich herausgestellt, die waren in Sindelfingen an der Martinskirche. Also ganz woanders, aber eben nicht da, wo in dem Fall unsere Hochzeit stattgefunden hat. Und gut, das war jetzt in dem Sinne nicht weiter schlimm, aber trotzdem, wenn sie dann halt nächste Woche gekommen wären, das Fest wäre vorbei gewesen. Und ich denke, so will uns Jesus auch hier eine Warnung geben und uns darauf hinweisen, dass wir kommen, dass es dran ist zu kommen, wenn er ruft, wenn er uns einlädt und ja, es nicht aufzuschieben. Und aber auch den Trost, wenn ich denke, ja, bin ich wirklich auf dem Weg, kann ich mir sicher sein, dass ich mal an dieser Hochzeit teilnehmen werde. Und Jesus, er verspricht uns das und er gibt uns diese Glaubensgewissheit auch, dass wir keine Angst haben müssen, sondern dass wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir auf dem Weg sind. Und wenn ich denke, bin ich denn auf dem Weg, dass das schon auch ein Zeichen ist, ja, dass ich auf dem Weg bin und dass ich dieser Einladung folge. Aber in uns ist es eben diese Liebe, die der König zeigt, diese Einladung zum Leben nicht auszuschlagen. Und die eingeladenen Gäste, sie wollten nicht kommen, aber wer meint, dass dadurch die Hochzeit ins Wasser fällt, der hat noch nicht verstanden, denke ich, wer der Gastgeber letztendlich ist. Wir sind eingeladen zum Leben und der zweite Punkt, unser Gastgeber ist Gott. Unser Gastgeber ist Gott. Ja, und auch hier, dieser Gastgeber, es ist keine orientalische Märchenfigur, es ist nicht ein König aus Tausend einer Nacht oder so, sondern Jesus, er vergleicht in dem Gleichnis und auch in anderen Gott mit einem König und zeigt so, wie sich Gottes zum einen diese Macht, diese unbeschränkte Macht, die auch wir in unserem Leben erleben dürfen, wenn wir uns an diesen König wenden und auch diese Gnade, diese große Gnade, diese umfangreiche Gnade, diese unverständliche Gnade auch manchmal, wie sich diese Macht und diese Gnade miteinander verbinden und sich zeigen in diesem König. Und ich möchte weiterlesen in Vers 8, in Matthäus 22, Vers 8. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzung der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Ich denke, ja, der nächste Zündstoff in diesem Text für die Pharisäer, für die Schriftgelehrten, der es vielleicht ja wirklich auf die Palme auch bringt, gute und böse, nicht die im Zentrum, sondern die am Rand, auf den Straßen. Wie kann das sein? Was ist das ja wirklich für einen Skandal, für eine Frechheit? Und Jesus, nochmal zurück, er war auf dem Weg nach Golgatha, er war auf dem Weg nach Ostern, wenn man so will. Und auch das bei der Kreuzigung, so ein Bild für mich geworden, wo dieser Vorhang im Tempel zerreißt bei dieser Kreuzigung. Und es wirkt, als hätte ja dieser König die ursprüngliche Gästeliste, kann man theologisch anzweifeln in dem Sinn, aber als Bild, die Gästeliste zerrissen und den Weg frei gemacht für jeden, der kommen wollte, für jeden, der zuerst gar nicht dafür das auf dem Plan gehabt hat und so weiter. Ja, Gott, oder es sind Gute und Böse eingeladen und da sind Leute dabei in diesem Hochzeitsfest jetzt, die man lieber nicht auf seiner Hochzeit haben will, denke ich. Also, ja, Leute, die in den Augen der Pharisäer zumindest ja unrein waren, schmutzig waren, auch wieder im Tragenden sind, Leute, die vielleicht sich vordrängeln am Buffet, die den Wein leer trinken, das Essen noch in die Tupperschalen einpacken und dann was weiß ich, was man so für ein Bild hat. Aber die sind dabei. Und ich weiß nicht, hier war es wahrscheinlich auch üblich, ich kann mich noch erinnern, mittlerweile nicht mehr so arg, dass es noch so einen Hochzeitszug gab früher. Und das war auch zu dieser Zeit eigentlich dieser entscheidende Vorgang bei so einer Hochzeit, nicht nur bei einer königlichen Hochzeit, dass am ersten Abend von der Hochzeit, dass der Bräutigam begleitet von den Gästen die verschleierte Braut aus dem Haus ihrer Eltern zu seinem Haus heimgeführt hat. wo eben die Hochzeitstafel und alles weitere vorbereitet war. Und ja, wie so ein Hochzeitszug. Und wer läuft da alles mit? Mit wem lässt sich Jesus sehen in diesem Hochzeitszug? Leute, mit denen wir uns vielleicht nicht gern sehen lassen würden. Da waren ja Prostituierte dabei, Zöllner, unreine Leute, Leute, die eben nicht im Zentrum der Gesellschaft waren, sondern am Rand der Gesellschaft. Leute, die moralisch verurteilt wurden, die ausgeschlossen waren. Aber genau diese Leute, die will Jesus in seinem Hochzeitszug haben. Die will der König im Hochzeitszug haben für seinen Sohn. Und die sind eingeladen. Und ich habe das, ja, ein Bild. Genau. Wie wir das in Japan erlebt haben als Missionare. Eben dieser junge Mann, der Sakai-san hieß der oder heißt er, ist ein Mann, der eigentlich eben nicht aus dem Zentrum der Gesellschaft kam, sondern vom Rand der Gesellschaft. Er hat ja jahrelang im Rotlichtviertel in Tokio gearbeitet, wenn man so will, war in so einer Mafia-Gruppe drin, hat viele schlechte Dinge angestellt, viele schlimme Dinge angestellt, und er war mit 17 schon im Jugendgefängnis und hat da mal Besuch gekriegt von einem Pastor, und er hat ihm ein Buch gegeben über seine eigene Geschichte, wie er selber als so ein Mafia-Typ sich bekehrt hat, Pastor wurde, und dieses Buch hat er noch gehabt. Und dieser Sakai-san eben hat sein Leben in diesem Rotlichtviertel so ruiniert, dass klar war, er muss aus diesem Milieu raus oder geht wirklich dran zugrunde. Nicht nur seelisch, sondern auch körperlich. Und er ist dann raus, hat bei seinen Eltern gewohnt. Die haben ganz in der Nähe von unserer Gemeinde gewohnt. Und er war irgendwann ja spazieren, hat gesehen, da ist ein Schild, Gemeinde, Kirche. Hat sich daran erinnert, er hat das Buch wieder gelesen, was er 17 Jahre zuvor gekriegt hat. Hat gedacht, eine Kirche, da gehe ich hin, da kann ich vielleicht Hilfe kriegen. Und er stand auf einmal da, und ja, unser Hauptpastor hat zu mir gesagt, hier, red mal mit dem. Ich hatte ihn so gar nicht auf dem Schirm. Und bin dann hin zu ihm, wir haben ja, uns, glaube ich, 3 Stunden unterhalten. Er hat viele Fragen gehabt, auch zur Taufe, zum Christsein, was auch immer. Und ab da haben wir uns so jede Woche eigentlich, wenn es ging, getroffen. Ja, und wir haben die Bibel gelesen, ich konnte ihm viel erklären, auch andere Leute. Natürlich nicht nur ich. Ja, und er hat jemand den Schritt getan, er hat gesagt, jawohl, ich, bildlich gesprochen, ich will bei dieser Hochzeit dabei sein. Ich war auf dem falschen Weg und ich will an dieser Hochzeit dabei sein. Er hat sich für ein Leben mit Jesus entschieden, eben dieser Einladung wirklich zu folgen, und hat sich taufen lassen und ja, ist auf dem Weg zu dieser Hochzeit mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Aber Jesus sagt nicht, nee, dieser Mann, der ist mir zu schmutzig, der hat zu viel dummes Zeug angestellt, den will ich nicht in meinen Brautzug haben, in meinem Hochzeitszug, sondern genau den will ich, genau für den gilt diese Einladung, wie für alle anderen auch, und er ist nicht ausgeschlossen. Und auch die Frage, ja, wo reihe ich mich ein in diesem Zug? Oder wenn ich daneben stehe, bin ich im Brautzug oder stehe ich daneben mit dem ausgestreckten Finger, sage, ja, guck mal der. Und das, ja, dieses Großartige auch in diesem Gleichnis, dass genau die auch im Gegensatz auch zu den eigentlichen Gästen, die überhaupt nichts von der Hochzeit wussten, die überhaupt nicht das auf dem Schirm hatten, die sind auf einmal nicht nur eingeladen, sondern die sind auf einmal mittendrin in diesem Hochzeitssaal, der sich füllt mit eben Gästen und Leuten, die eigentlich keiner auf dem Schirm gehabt hat erst. Und jetzt können wir sagen, ja, schön, so ein Happy End am Schluss, aber es geht noch weiter. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird es heulen und Zähneknirschen sein. Ja. Nicht die einfachsten, nicht die romantischsten Worte. Ganz schön Zündstoff in diesem Gleichnis. Ein Teil, den vielleicht so gern auch, wie gesagt, rausstreichen wird oder weglassen wird. Wenn einem jemand fragt, und wie war die Hochzeit gestern, auf der du warst? Oh ja, einer wird rausgeschmissen und es war heulen, Zähne klappern. Das will nicht so ganz ja, zur Hochzeit passen. Und trotzdem bringt es eben genau das auf den Punkt, worum es im Evangelium geht, worum es in der Botschaft von Jesus auch geht. Ich darf zu Gott kommen, ich darf zu dieser Hochzeit kommen, erstmal zu Gott, so wie ich bin, so schmutzig, so gut, so böse, wie ich bin. Ich darf so zu Gott kommen, wie ich bin. Und das, ja, ist dieses große Vorrecht, das Schöne, das wir haben. Aber um an dieser Hochzeit teilzunehmen, da kann ich nicht, wie ich bin, oder da kann ich nicht bleiben, wie ich bin, sondern ich brauche eben dieses Kleid, ich brauche ein Festkleid und kann nicht mit meinen schmutzigen Kleidern reinzukommen. Und das ist eigentlich erstmal man kann es hören mit zwei Ohren, mit zwei verschiedenen Ohren, würde ich sagen. Zum einen, ja klar, natürlich, jetzt muss man wieder was machen, jetzt muss man wieder irgendwie was bringen oder wie auch immer. Und war ja klar, dass Gott vielleicht diesen Unterschied macht oder was auch immer. Aber für mich ist das ja genau die gute Nachricht, dass ich ein Festkleid brauche, ein Festkleid, das ich nicht selber mir verdienen kann, das ich nicht selber mir raussuchen kann oder aus meinem Schrank holen kann, sondern dass ich diese Gnade, für das dieses Kleid auch steht, dass dieser König dieses Kleid für mich maßgeschneidert, sauber, so dass es für mich passt, mir schenken will, dass es geschenkt ist und trotzdem was wert. Ja, der König, er ließ jeden kommen, er lässt jeden rein, der möchte, aber wir brauchen einfach dieses Kleid am Eingang. Wir können nicht einfach so reinkommen, sondern ich brauche das, dass mich Jesus neu einkleidet. Und da kann man sich fragen, ja, wie ist denn der überhaupt reingekommen? Wie kann es sein, dass der dann drin ist und so weiter? Ich glaube, es wird viel zu tief gehen oder letztendlich steht es gar nicht so konkret drin, aber egal. Kann sein, die Ordner, auch wenn sie die Gäste, den Gast da reingelassen haben, letztendlich kommt es darauf an, wie Gott ihn sieht, wie Gott ihn auch beurteilt. Und eben dieser Gastgeber, er kommt rein, er trifft die Gäste und eben dieser eine, der kein Feierkleid anhat und so letztendlich Gott nicht diesen Mann verachtet in dem Sinn, weil wir nicht mit schmutzigen Kleidern zu Gott kommen dürfen, sondern weil der Mann gedacht hat, er darf rein, so wie er ist. Vielleicht mit dem, was er selber eben sich zusammengeschneidert hat, was er selber sich erarbeitet hat. Und ja, vielleicht das Denken, ich kann mich ja irgendwie bei Gott einschleichen, aber es funktioniert nicht, wenn der König auf mich blickt. Sondern eben, ich brauche dieses neue Kleid und auch nochmal ein kurzes Beispiel aus Japan, wie ich das erlebt habe oder was für mich auch so ein Beispiel wurde. Wir waren eingeladen bei einer guten Freundin zu einer Hochzeit und die japanischen Hochzeiten sind oft sehr vornehm, sehr, also man sollte nicht einfach so mit den normalen Kleidern auftauchen, in Deutschland auch nicht, aber in Japan ist nochmal eine Stufe höher. Und wir waren bei dieser Hochzeit eingeladen und auf dem Weg dahin, wir mussten ein Stück fahren, da habe ich gemerkt, dass ich hatte zwar meinen Hochzeitsanzug an, aber ich hatte meine guten Schuhe für diese Hochzeit vergessen. Weil wir halt mit dem Auto gefahren sind, hatte ich bequemere Schuhe angezogen und das waren jetzt auch nicht die neuesten, sondern es waren so alte Sportschuhe. Und ich hatte meine guten Hochzeitsschuhe, sag ich mal, die hatte ich daheim schön im Schrank vergessen und das fiel mir unterwegs ein. Ich so, oh nein, was macht man jetzt? Und ich dachte, oh, es hat absolut nicht zusammengepasst und es war eigentlich unhöflich, natürlich mit so Schuhen da aufzutauchen. Und die Läden bei uns, sie haben noch zu. Und was haben wir gemacht? Wir haben eine Freundin angerufen, die schon in Tokio war. Die Hochzeit war in Tokio. Und haben gesagt, Maki, wir haben ein Problem. Ich habe die Schuhe nicht dabei. Und sie hat kurz überlegt, hat gesagt, oder vielleicht hat sie nochmal angerufen, da gibt es einen Laden, der hat schon offen, da gehen wir hin und gucken, ob die Schuhe haben. Und die sind dann, wir waren auf dem Weg zur Hochzeit, wir waren schon auf der Hochzeit. Und die Maki und ihre Familie, die sind noch in diesem Laden vorbeigefahren und haben für mich ein passendes neues Paar Schuhe gekauft. Und ich weiß noch, ich bin an dieser Hochzeit gestanden, sie sind ein bisschen später gekommen wie wir. Und ich stehe da so und immer so versucht und diese Angst immer, was, wenn jetzt die Braut meine Schuhe sieht oder jemand anders und sie mich so am Rand irgendwie verdrückt, dass niemand meine Schuhe sieht. Und eben das war für mich das Bild. Ich konnte in dem Fall selber nichts machen, sondern ich muss darauf vertrauen, dass mich jemand anderes neu einkleidet. Und es hat funktioniert. Eben die Maki ist gekommen mit den Schuhen, sie haben gepasst und ich konnte wesentlich entspannter an dieser Hochzeit teilnehmen und wurde vor dieser, ganz krass gesagt, vor dieser Schande bewahrt, mit dreckigen Kleidern auf der Hochzeit zu stehen. Und das ist auch das, eben worum es in diesem Gleichnis geht. Nicht dieser König, der nur darauf wartet, mich in die Finsternis zu schmeißen, sondern ein König, der das passende Kleid, die passenden Kleider für mich hat, mich einkleiden will, damit wir an dieser Hochzeit, damit ich an dieser Hochzeit teilnehmen kann. Und ich komme zum letzten Punkt, wo das auch nochmal so rauskommt. Oder, ja, diese Eigenschaft von dem König. Ich denke, es werden hier manche Eigenschaften beschrieben, aber eine Eigenschaft ist, denke ich, dass der König das erwartet. Er wartet aus Liebe zu seinem Sohn, aus Liebe zu uns. Und er wartet und er lädt immer wieder ein, weil er will, dass so viele Leute wie möglich an dieser Hochzeit teilnehmen. Und er wartet, weil er ganz genau weiß, was uns in seinem Reich erwartet. Ja, noch sind wir Gäste, noch sind wir Boten, noch sind wir in dieser Welt. Aber, und das ist der dritte Punkt, wir sind eingeladen zum Leben, unser Gastgeber ist Gott, ja Gott. Und dieses Ja Gott, noch in Vers 14, den man manchmal vielleicht auch gern weglassen will, oder wo auch ziemlich viel drinsteht, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Ich will jetzt nicht nochmal das Riesenfass aufmachen mit Vorherbestimmung, Prädestination und so weiter, weil ich auch glaube, an dieser Stelle, da geht es gar nicht so sehr darum, sondern es geht darum, die auserwählt sind, es sind einfach diese Menschen, die Leute, die dieser Einladung folgen und die am Ende mit dabei sind oder die mit in Gottes Reich sind, die gerettet werden. Und der König, er hat eine Hochzeit vorbereitet, eben bei der wir nicht nur Gäste sind letztendlich, sondern bei der wir als Gemeinde ja die Braut sind von seinem Sohn. Und ja, in diesem Lied, seine Liebe will er uns geben, geht es dann weiter in diesem Kinderlied. Unser Gastgeber ist Gott, ja Gott, seine Liebe will er uns geben. Ist das nicht ein Angebot? Es ist das größte Angebot, das wir kriegen können. Es ist die Liebe des Königs, des Vaters in Reinform und ja, ein Wahnsinnsangebot. Und es wird ja manchmal gesagt, ja, es ist so einfach, oder ich sage es auch immer wieder, es ist so einfach, Gottes Liebe anzunehmen, man muss es einfach nur annehmen und man ist gerettet, man muss es einfach nur annehmen und man hat Gott als sein König oder man hat Gott in seinem Leben. Aber ich glaube, ja, manchmal, da wäre es einfacher, wenn ich sage, so, jeder muss jetzt 10 Kniebeuge machen und dann weiß man, was man zu tun hat und das ist gut. Und ich glaube, es ist manchmal gar nicht so einfach, eben diese Liebe, die so einfach ist, die anzunehmen, weil man vielleicht das erfahren hat oder erlebt hat, wie schwer es ist, weil man Dinge im Leben erlebt hat, die es einem alles andere als einfach machen, deswegen so anzunehmen, dass Gott mich liebt, dass er diese Liebe, dieses Angebot für mich bereit hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch jetzt oder immer wieder, dass wir diese Erfahrung machen, wo lädt mich denn Jesus ganz persönlich ein? Wo erlebe ich diesen König, dieses Wirken, diese Macht des Königs ganz persönlich? Wo sind diese Zeichen immer wieder? Sei es in der Schöpfung, sei es in der Bibel, in seinem Wort, aber auch in meinem Alltag, diese Zeichen von dieser Einladung, diese Zeichen der Liebe des Königs, wo ich merke, jawohl, es sind nicht nur leere Worte, sondern da ist dieser König, der mich einlädt und der mir hilft auf diesem Weg dahin, zu diesem Hochzeitsfest. Ja, und ich glaube, eben dieses Begreifen, dieses Erleben, was konkret bedeutet, diese Erfahrung zu machen, nicht nur das theoretisch zu wissen, sondern die Erfahrung zu machen, das ist eben, erlebe ich dann, wenn ich mich auf den Weg mache, wenn ich Jesus nachfolge, dieser Einladung folge. Ja Gott, man lernt ihn nicht an einem Tag kennen, sondern es ist ein Weg, es ist ein Prozess. Und trotzdem, es lohnt sich. Es lohnt sich, dieser Einladung zu folgen, weil wir sind eingeladen zum Leben. Gott ist ein Gott, ein König, der uns einlädt. Deswegen, ja, lass uns diese Liebe nicht ausschlagen, die einlädt. Und unser Gastgeber ist Gott. Seine Gnade, seine Macht werden auch in unserem Leben mächtig. Und zum Schluss, ja Gott, es ist die einzige Antwort, die passende Antwort auf diese Einladung von diesem König. Und ja, das ist Grund zur Freude, das ist Grund zum Feiern und wir sind auf dem Weg zum Hochzeitsmahl. Ich möchte beten. Ja, lieber Herr, das Leben und auch ja, dieser Text, es bringt uns vor manche Herausforderungen. Es sind manche Dinge vielleicht drin, die uns unbequem erscheinen. Aber ich danke dir, dass du ein Gott bist, der klar spricht, der nicht um den heißen Brei auch rumredet. Und ich bitte dich, dass wir das erleben, dass wir dich erleben als der ruft, als der uns eingeladen hat. Und dass wir immer mehr verstehen, zu was du uns eingeladen hast. Und dass wir mit unserem Leben ja uns wirklich auf dem Weg befinden zu diesem Hochzeitsmahl, zu dieser königlichen Hochzeit. Und das immer wieder erleben, deine Macht, deine Gnade. Und ich bitte dich auch, dass du uns ein Herz schenkst für die Leute um uns herum, dass wir nicht uns ja mit uns zufrieden geben, sondern die mit einladen, die wir auf unserem Weg treffen. Segne uns da, ja, füll du uns, Herr, mit deinem Geist und lass uns wirklich immer auf diesem Weg sein und uns darauf freuen, was für eine königliche Hochzeit auf uns wartet. Amen.